Moin, ich bin Kerstin von Forelle Gelb und erzähle euch Dinge, über die ich gern nachdenke. Interessantes aus dem kühlen Norden und von anderen Flecken. Bunt gemischt, wie das Leben halt so ist. Mein geheimer Geheimplan, je mehr ich euch hier vollquassele, desto sicherer werde ich beim Sprechen. Und wenn ich groß bin, ja, das dauert noch, aber dann will ich auf der Bühne meine Kurzgeschichten vortragen. Hier jedoch gibt's andere Themen für euch. Ich habe euch ja erzählt, dass meine Arbeitszeiten gerade etwas anders sind. Ich bin spät zu Hause, habe über 22.000 Schritte auf der Uhr, bin 15 Kilometer Rad gefahren, zwei mehr als sonst wegen eines gesperrten Radweges, dessen Umleitung mich durch den Park geführt hat. Meine Füße tun weh und meine Waden sind voll angespannt. Rotlicht wäre jetzt gut und vielleicht ein paar Aminosäuren und Magnesium. Seit wann nimmt man eigentlich Nahrungsergänzungsmittel, frage ich mich. Stoße aber auf etwas anderes, auf etwas absolut Schräges, von dem ich schon oft etwas Kurzes gelesen habe, es aber anscheinend erfolgreich verdrängt habe. Bis heute. Ich habe mal etwas länger gelesen und möchte es euch mitteilen. Sportler, früher hättet ihr bessere Leistungen erzielt. Mit diesem alten Mittel. Besser als Blutdoping und Co. Viel besser, sagt man. Es ist noch gar nicht so lange her, knapp 100 Jahre, da gab es noch ein Nahrungsergänzungsmittel, das es in sich hatte. Es half gegen Kopfschmerzen, Husten, Gicht, Herzleiden, Schwindel, Epilepsie, bei Blähungen selbstverständlich auch. Es half gegen nahezu alle Leiden. Ach, und es half auch immer genau dann, wenn nichts anderes mehr half. Es galt als Medizin, war aber streng genommen keine Medizin, denn es hatte keine Arzneimittelzulassung, wie wir sie heute kennen. Es war also ein Nahrungsergänzungsmittel. So wie heute BCAAs oder der Eiweißshake nach dem Training. Mein Freund nimmt nach dem Rennradtraining Elektrolyte, um Krämpfen vorzubeugen. Oder vorher schon, mittendrin. Mit dem Unterschied, dass diese Sachen chemisch hergestellt werden und man die Wirkungen oftmals beweisen kann. Kann man das? Weiß ich gar nicht, aber Elektrolyte werden ja ständig irgendwie empfohlen, oder? Der Vergleich passt also. Ich möchte euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Das Zeug war übrigens völlig natürlich und der Verkaufsschlager in jeder gut sortierten Apotheke. Mumia. Mumia hört sich nach Mumien an. Und genau daraus bestand das Pülverchen auch. Übrigens half Mumia auch dem Maler. Als Pigment war es super. Der braune Farbton war sehr besonders und wohl wunderschön. Gerade Schatten konnte man damit unglaublich gut malen. Bis 1924 konnte man Mumia in der Apotheke nebenan kaufen. Meine und deine Urgroßeltern haben es vielleicht mal gekauft. Ich hoffe aber nicht. Wer weiß das schon? Der Gedanke ist seltsam. Aber ich beruhige mich damit, dass es damals wohl einfach normal zu sein schien, auf eine leise Art und Weise dem Kannibalismus zu huldigen. Denn nichts anderes ist es schließlich, auch wenn die Mumie unkenntlich zu Staub zermahlen wurde. Wie war das früher denn jetzt genau? Es wurde so gemacht. Seit dem 12. bis ins 19. Jahrhundert war das Wundermittel Mumia in Europa allseits beliebt und wurde importiert. Aber schon vorher wurde es in anderen Ländern verwendet. Teuer war es. Vor 100 Jahren kostete ein Kilo 12 Goldmark. Dann verschwand es allmählich aus den Regalen. Mumien wurden schon immer aus den Gräbern geholt. Die Grabräuber bereicherten sich an dem Grabbeigaben und irgendwann vergriffen sie sich auch an den Mumien. Irgendjemand kam auf den Gedanken, dass das Zeug, mit dem die toten Ägypter einbalsamiert worden sind, unfassbar magisch sei. Schließlich verwesten sie nicht, wie andere Leute in der Erde. Man wollte aus den Mumien das verharzte Balsamierungszeug gewinnen, bei dem man festgestellt hatte, dass es Erdpech enthält oder im Laufe der Zeit wie Erdpech geworden ist. Die Leute dachten dann auch, dass Erdpech, dem eine heilende Wirkung zugeschrieben wurde, aber auch noch wird, geht in die Körper der Mumien über. Und wenn sie so gut erhalten sind, dann, ja, dann werde ich auch gut erhalten bleiben, wenn ich eine Mumie zu Pulver zermahle und es in meinen Gerstenkaffee rühre. Ausgefuchster Gedanke. Man muss dazu sagen, dass die Leute damals ein ganz anderes Verhältnis zu Aberglauben und Glauben hatten. Es war für sie Realität, gerade in den frühen Jahrhunderten. Und sie dachten ja wirklich, dass es so sein müsste. Jemand erzählt vielleicht, das hat so gut geholfen, ich kenne so viele, deren Schwindel, Erbrechen, Tuberkulose, was auch immer, durch Mumie geheilt wurde. Und schon wurde es für viele nachvollziehbar und wahr. Im 16. Jahrhundert verboten die Araber den Mumienhandel. Die Europäer sollten nicht länger ihre Vorfahren essen. Die Mumienhändler, auf Wikipedia ist übrigens ein Bild, darauf ist ein Mumienhändler, der wartet, neben zwei Mumien sitzt, die er gerne verkaufen möchte. eines noch umwickelt mit Tüchern, die andere lehnt daneben an der Mauer, wie Gott sie erst schuf und dann aus dem Leben nahm. Nackt und verdorrt und beide aus den Gräbern gerissen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Mumienhändler jedenfalls wollten ja trotzdem verkaufen und Geld verdienen. Die Nachfrage war schließlich ungebrochen hoch. Sie machten dann einfach selber Mumien. Gehängte und frisch gestorbene Leute wurden im Wüstensand verbuddelt und wenn sie nach einiger Zeit mumienähnlich aussahen, ab auf den Markt mit ihnen. Aber auch hier in Europa wurde gefälscht. Ein gewisser Petrus Bert schreibt 1645: Nennen die dasselbe noch Mumia? Ob es etwas Besonderes wäre, obgleich es ein Arm oder Bein von einem verfaulten oder gehängten Lazarus oder einem anderen pockigen Bordellbock gewesen sein mag. In Italien wurde getrocknetes und abgelagertes Menschenfleisch von den Apothekern gewöhnlich im Kamin geräuchert, als wäre nichts dabei. Ich stelle mir vor, ich gehe in die Apotheke. Für 10 Euro Mumia bitte. Kommen Sie morgen wieder. Der Tote ist zwar schon geräuchert, ich muss ihn aber noch zermahlen und das Mahlwerk ist defekt. Oder so. Völlig bizarre Vorstellung. In Niedersachsen, wo ich auch hierher komme oder wohne, wurden schließlich auch Moorleichen, die man gefunden hat, verpulvert bzw. zu Pulver gerieben. Leiche ist schließlich Leiche, dachte man sich wohl irgendwann einmal. Dass es einst um das verharzte ägyptische Balsamierungsprodukt ging, hatte man wohl vergessen. Erdpech hat übrigens tatsächlich eine nachgewiesene Wirkung bei Ekzem und Wunden. Äußerlich, aber dazu braucht man keine Mumie. Außerdem sind die Mumien in Ägypten an Krankheiten oder am Alter gestorben. Man dachte aber irgendwann, dass die Wirkung von Menschen, die eigentlich ja noch im Saft standen, sicher noch besser sein müsste. Frisch Gehängte wurden also, wie erwähnt, gleich mal im Hinterzimmer der Apotheke geräuchert. Paracelsus, den kennt ihr alle. Von dem stammt der Spruch, die Menge macht das Gift. Er war ein Fürsprecher von Mumia. Er war der festen Überzeugung, dass die Eigenschaften der Mumie auf den, der es einnimmt, transplantiert werden. In folgendem Rezept bei Verletzungen durch Waffengebrauch schlägt er diese Mixtur vor, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Sogenannte Waffensalbe. Ohne das Allheilmittel Mumia kommt sie nicht aus. Nimm je eine Unze von der Flechte, die auf dem Kopf eines gehängten Diebes wächst, von echter Mumie und von warmem Menschenblut. Dazu 2 Unzen Menschenteig und je 2 Drachmen Leinöl, Terpentin und armenische Heilerde. Verquirle alles gut in einem Mörser und bewahre die Salbe in einer länglichen, schmalen Urne auf. Der Mumienverkauf boomte über Jahrhunderte. Das Nahrungsergänzungsmittel mit der besten Wirkung und in jeder Apotheke zu haben. Und vielleicht, und wir hoffen nicht, haben es unsere Urgroßeltern auch im Arzneischrank gehabt. Grabschändung und Kannibalismus aus dem Badezimmerschrank, ohne dass man sich darüber groß Gedanken gemacht hat. Ein Döschen zerriebene Mumie neben der Zahnbürste. Interessante Vorstellung. Leute, der Tag war hart. Morgen wird bestimmt noch schlimmer, ich ahne es. Ich muss jetzt unbedingt was gegen meine Schmerzen an Füße und Waden tun und glaub, ein Dinkelkissen bringt heute nicht viel. Mal sehen, was für Nahrungsergänzungsmittel ich mir heute gebe. Sie sind nicht aus Mumie. Aber das, was mir im Kopf schwebt, schmeckt so, wie das Material heißt, aus dem es manchmal gewonnen wird. Entenfedern schmeckt scheußlich, ist unethisch, aber vegan war aus. Trotzdem schmeckt es, auch wenn es furchtbar schmeckt, sicher besser als Mumie. Ich wünsche euch einen netten Abend. Nehmt ihr auch Nahrungsergänzungsmittel? Ich hoffe vegane, das mache ich nämlich eigentlich auch, aber ich habe halt noch so eine Dose, da wusste ich doch gar nicht, dass viele Nahrungsergänzungsmittel auch aus Entenfedern hergestellt werden. Und ich habe mich gewundert, warum das so beschissen schmeckt. Ich nehme es immer ohne Geschmack, weil ich den Geschmack nicht mag. Und auch wenn vegane Nahrungsergänzungsmittel ohne Geschmack auch beschissen schmecken, dieses Zeug, es schmeckt wirklich, als wenn man Entenfedern im Mund hätte. Ja, es gibt auch BCAAs und so, die aus Menschenhaaren gemacht werden. Ja, ist das schon Kannibalismus? Ich weiß es nicht. Leute, ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Wenn ihr sportlich seid, nehmt vegane Nahrungsergänzungsmittel oder nehmt gar keine. Esst einfach ganz viel Obst und Gemüse, besonders Gemüse und Kohlenhydrate. Ich glaube, das ist ja eigentlich das Wichtigste, oder? Wie auch immer, bleibt gesund und schlaft gut. Eure Kerstin.